Leidesmann ist immer ein bisschen ungesund. Hoffentlich wird sie überleben, bis ich nach Hause fahre. Ich werde versuchen, wenigstens mich zu verständigen. Lieber Herr Jesus, danke für dein Dasein. Wir danken dir, was wir nie brauchen, darum zu bitten, dass du da bist. Du bist da. Unser Leben, die unendliche Quelle des Lebens. Und wir möchten gern, dass wir durch den Heiligen Geist tatsächlich einsehen und verstehen, was es bedeutet, mit Gott nicht nur versöhnt zu werden, sondern sein Leben miterleben. Genau wie du damals das Leben des Vaters genossen hast, so dürfen wir jetzt dein Leben genießen. So einfach, so herrlich. Lass uns nicht an dieser herrlichen Tatsache vorbeigehen und alles vermissen, wozu dein Blut vergossen wurde auf Golgatha, und dich berauben. Danke für den Heiligen Geist, der uns sich freut, uns in aller Wahrheit zu leiten und dich in unseren Herzen zu verherrlichen. Dir den richtigen Platz geben als König in deinem eigenen Reich. Danke, Herr. Amen. Hebräerbrief in Kapitel 9 und Vers 14. Hebräer 9, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Fehl durch den ewigen Geist Gott geopfert hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken? Zu dienen dem lebendigen Gott. Was sind toten Werken? Tote Werken stammen aus unserem Versuch, für Gott was zu tun, ohne Gott. Das heißt, zu versuchen, das christliche Leben zu verbringen ohne Christus. Das ist das Christentum als leere, sterile Religion, wo alle Menschen ermutigt werden, was für Jesus zu tun. Der wartet auf die Gelegenheit durch uns, das zu tun, was er allein es kann. Tote Werken. Aber die Tätigkeit von dem Herrn Jesus Christus auf Erden waren nicht tote Werken. Die waren das Leben Gottes durch ihn offenbar. Die Tätigkeit des Vaters von ihm, Jesus, verkörpert. Wie ist es geschehen? Ganz einfach. Er hat sich geopfert durch den ewigen Geist. Der Heilige Geist war derjenige, durch den der Vater in dem Sohn lebte und durch ihn tätig war. Alle Zeit. Eine ständige und ununtergebrochene Beziehung der Abhängigkeit von dem Vater. Echte, endgültige Mensch. Ohne meinen Vater kann ich nichts. Schau mich an, so schaust du meinen Vater an im Gang. Ihr werdet seine Wirksamkeit erkennen. Nur mit meinem Leibe bekleidet. So war der Heilige Geist, Gott selber, nicht nur ein Einfluss, sondern jemand, Gott, der Heilige Geist. Gleich mit dem Vater, gleich mit dem Sohn in der Dreieinigkeit der Gottheit, war er, der Heilige Geist, jemand, dem Herrn Jesus Christus, hundertprozentig unentbehrlich. Gott war in Christus. Aber wie? Durch den Heiligen Geist. Durch den der Vater in dem Sohn damals wohnte, und genau wie Jesus heute durch denselben Heiligen Geist in uns wohnen möchte, damit wir Christen werden, nicht nur religiöse Menschen, sondern Menschen, die auferstanden sind, wieder mit dem Leben Gottes erneuert worden sind. Echte. Und nutzbare Mitglieder des Leibes Christi auf Erden. Der im Wort Gottes die Gemeinde heißt. Gott wieder leibhaftig in die Welt erschienen. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Fehl durch den ewigen Geist Gott geopfert hat, in diese gleichseitige, gegenseitige Verfügbarkeit, wodurch der Sohn zu jeder Zeit dem Vater verfügbar war und wodurch der Vater als Gott ihm als Mensch verfügbar war. Das ist die Rolle des Heiligen Geistes. Gott damals in Adam, bevor er gefallen ist. Der erste Adam. Gott in Christo, der zweite Adam. Unter denen, die erlöst sind, durch sein Blut mit Gott versöhnt und jetzt von Jesus bewohnt. Gott in uns. Das ist das Christentum. Keine Religion, sondern eine fortwährende Beziehung zwischen erlösten Menschen, deren Sünden getilgt worden sind durch das Blutvergießen Christi und jetzt an seinem Leben teilnehmen. Herrlich. Wann? Wie und wo war der Menschen eine lebendige Seele? Wir müssen uns jetzt wieder daran erinnern. Und eigentlich müssen wir das jede 5 Sekunden, müssen wir an diese herrliche Tatsache wieder uns erinnern. 1. Mose, Kapitel 2. Und wir werden ein bisschen wiederholen. Man vergisst so schnell, weil man zu jeder Zeit ausgebildet wird, um selbstständig zu sein. So stolz ist immer noch der Menschenherz. Und wenn man das Evangelium verkündigt, muss man immer mit Mose anfangen. Genau wie Jesus damals, als er auf Erden war, immer mit Mose angefangen hat. Das ist der Beginn. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7. Man kann das Evangelium nicht richtig verkündigen, natürlich, ohne diese Stelle zu zitieren. Das ist grundsätzlich. 1. Mose 2, Vers 7. Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdenkloß. Daher sind wir gekommen. Und blies ihm ein den lebendigen Odem. Das Bild, das damals benutzt wurde, nach der Führung von dem Heiligen Geist, und ein Bild, das Jesus wieder benutzt, nach seiner Auferstehung. Nicht bevor, weil der Heilige Geist war noch nicht geschenkt, bis Jesus auferstanden war und verherrlicht zur Rechten Gottes. Gerade deshalb konnte niemand im Alten Testament den Heiligen Geist empfangen. Von dem Heiligen Geist getrieben. Aber niemand im Alten Testament hat den Heiligen Geist empfangen. Weil Jesus noch nicht damals mit der Sünde fertig geworden ist. Er müsste erst die Sünden tilgen und auferstehen, bevor er wieder die erlöste, begnadigte Menschen beleben möchte. Gott blies ihm ein den lebendigen Odem. Das heißt ganz einfach, der erste Adam empfing den Heiligen Geist. Gott hat ihn dazu natürlich im Voraus vorbereitet, indem er ihm des Menschengeist gegeben hat, eine Leuchte des Herrn, die nicht leuchten konnte, bis der erste Mensch, Adam, den Heiligen Geist empfangen hat. Dann konnte er leuchten. Aber dann ist etwas geschehen, worüber wir schon gesprochen haben und ihr alle wisst. Der Teufel hat dem ersten Mensch Adam überzeugt, dass er Mensch sein konnte, dachte er, dass er leuchten konnte als Leuchte des Herrn ohne Öl, ohne Gott. Aber es braucht Gott, Mensch zu sein. Er hat es so geschaffen. Ich schlage wieder auf Römer Kapitel 8, Vers 9. Römer Kapitel 8 und Vers 9. Hier ist wieder eine unentbehrliche Tatsache des Evangeliums. Römer Kapitel 8 und Vers 9. Ihr aber seid nicht fleischlich. Und der Apostel schrieb natürlich den Gläubigen. Das stimmt nicht von den Ungläubigen, die im Wort Gottes natürliche Menschen heißen. Tierische Menschen. Menschen, die durch den Sündenfall von dem Leben, das aus Gott ist, entfremdet sind. Das gilt nicht für die. Nur für diejenigen, die erlöst sind. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Was ist hier in dieser Stelle am wichtigsten? Diese zwei Worte. So anders. So anders. Entweder oder. So anders Gottes Geist in euch wohnt. Das ist die Bedingung. Fleischlich. Aber jetzt geistlich. So anders. Gottes Geist in euch wohnt. Sonst bleibt ihr immer noch tot. Von Gott entfremdet. Du darfst natürlich religiös sein, aber ohne Gott. Du kannst dich als Christen nennen, aber ohne Gott. So bleibst du tot. So bleibst du in dem Zustand, in den der Mensch angekommen ist, an dem Moment, wo der erste Adam der Lüge des Teufels nachgefolgt ist. Ohne Gott kannst du Mensch sein. Humanismus. Der Mensch sein eigener Gott. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, so anders. Gottes Geist in euch wohnt. Entweder oder. Was ist der Unterschied zwischen einem Mensch, der wiedergeboren ist, und einem Mensch, der nicht wiedergeboren ist? Du könntest vielleicht sagen, der eine glaubt an Jesus und der andere nicht. Nein, das ist nicht der Unterschied. Einer geht endlich in den Himmel hinein, aber der andere, er geht in die Hölle hinein. Das ist nicht der Unterschied. Der eine geht natürlich in den Gottesdienst, die andere, die haben keine Lust. Das ist nicht der Unterschied. Es gibt nur einen Unterschied. Wer den Geist Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Geist Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Entweder oder. Entweder ist man geistlich tot, die unvermeidliche Nachfolge des Sündenfalles, oder ist man am Leben? Entweder oder. Hier ist das Evangelium. Es gibt überhaupt nach dem Evangelium Gottes überhaupt kein goldener Mittelweg. Entweder oder. Am Leben oder tot. Erster Johannesbrief, Kapitel 5. Und Vers 9, hier ist eine Wiederholung von den allerwichtigsten Tatsachen des Evangeliums. Wenn wir diese Tatsachen nicht begreifen haben, können wir das Evangelium nicht richtig verkündigen. 1. Johannesbrief in Kapitel 5 und Vers 9. So wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis größer. Denn Gottes Zeugnis ist das, das er gezeugt hat von seinem Sohn. Wer da glaubt an den Sohn Gottes, der hat solches Zeugnis bei sich. Wer gibt das Zeugnis, das bei uns ist, sobald wir an Jesus geglaubt haben? Römer Kapitel 8, der Heilige Geist zeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist nicht ein menschliches Zeugnis, das ist das Zeugnis von dem Heiligen Geist, aber von innen. Der Prediger, der Pastor, der Evangelist, er verkündigt die Wahrheit von der Kanzel auf. Aber der Heilige Geist gibt Zeugnis von innen, aber nur bei denen, die mit Gott versöhnt sind, weil die tatsächlich echt an den Sohn Gottes geglaubt haben. Daher stammt die echte Gewissheit des Heils. Nicht eine verstandesmäßige Überzeugung, auf keinen Fall. Von innen. Wer da glaubt an den Sohn Gottes, der hat solches Zeugnis bei sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Und einem Lügner wird der Teufel kein Zeugnis geben. Wer ein Lügner ist über Gott. Wer da glaubt an den Sohn Gottes, ihm beim Wort nimmt und verlässt sich auf ihn ganz und gar, der hat das Zeugnis bei sich. Wer Gott nicht glaubt, dem immer noch das Evangelium eine Torheit ist, der macht Gott zum Lügner. Denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott zeugt von seinem Sohn. Und Vers 11, das ist das Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Das Geschenk Gottes, wozu er Jesus in die Welt gesandt hat. Um uns in ihm das ewige Leben, das heißt eigentlich das Leben Gottes. Wenn wir von ewiges Leben sprechen, wenn wir von dieses Geschenk Gottes sprechen, es ist einfach das Leben Gottes. Das einzige Leben, das ewig ist. Das Leben, wozu der Mensch geschaffen wurde, um an diesem ewigen Leben Gottes teilzunehmen. Das heißt, Mensch zu sein. Wodurch ein Mensch gerade zu diesem Zweck geschaffen, die Tätigkeiten, das Leben seines Schöpfers verkörpert. Das ist Christ zu sein. Das ist das Zeugnis, Vers 11, dass uns Gott das ewige Leben hat gegeben und solches Leben, das er uns gegeben hat, ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, der hat, was der Sohn Gottes ist, sagte Jesus, ich bin das Leben. Ewiges Leben zu haben, ist Jesus zu haben. Ohne Jesus hat man kein ewiges Leben. Es besteht kein ewiges Leben, außer dem natürlich, der das Leben ist. Gott selber. Jesus selber.
Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Entweder oder. Kein goldener Mittelweg. Entweder oder. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, auf das ihr wisset. Nicht hoffet oder denket oder vielleicht wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Jemand in mir innewohnt. Gott in mir. Genau wie damals Gott in Jesus. Auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt und dass ihr weiterhin glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. Damit ihr bleibt in dieser herrlichen Beziehung der gegenseitigen Verfügbarkeit, Identifizierung mit dem, durch den wir an dem Leben Gottes teilnehmen, Jesus. Herrlich. Erster Thessalonicher Brief, Kapitel 9. Erster Thessalonicher Brief, Kapitel, nicht Kapitel 9, es gibt gar kein Kapitel 9. Kapitel 5, Vers 9. Erster Thessalonicher Brief, wir sind zurück. Kapitel 5, Vers 9. Was es heißt, Christ zu sein. Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern die Seligkeit. Und wir sollen uns jetzt wieder an die Bedeutung der Seligkeit erinnern. Was heißt die Seligkeit? Wie ich schon vor einem Tag gesagt habe, das ist nicht, dass ich eine Gewissheit habe, in den Himmel zu kommen. Das ist zukünftig. Das ist zu spät. Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern die Seligkeit zu besitzen. Jetzt zu besitzen. Gerade jetzt. Nicht morgen, nicht übermorgen. Nicht endlich, wenn ich gestorben bin. Zu spät. Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern die Seligkeit zu besitzen. Gerade jetzt. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, die Errettungstat. Auf das. Gehe nicht an dem auf das vorbei. Diese zwei Worte geschehen oft im Wort Gottes. Auf das, auf das, auf das. Gerade deshalb ist Jesus gestorben, auf das. Gerade deshalb ist die Gnade Gottes erschienen in der Person seines Sohnes auf das. Aber leider haben wir die Botschaft, das Evangelium abgekürzt. Wir gehen an dem auf das vorbei. Aber das auf das ist am wichtigsten. Natürlich. Weil Jesus ist in die Welt gekommen, uns zu erneuern in unserer echten Menschheit. Auf das, gerade jetzt, nicht einmal, wenn ich in den Himmel komme, zu spät. Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, herrliche Tatsache. Durch sein Blut vergießen dürfen wir wissen, dass unsere Sünden getilgt worden sind, wie immer. Und Gott wird an diese Sünde nie wieder sich erinnern. Herrlich. Es ist, sagte Jesus, vollbracht. Alles erledigt. Schuld bezahlt. Ihr seid mit Gott versöhnt. Ihr seid in mir, im Sohn Gottes, angenommen. Und er, mein Vater, wird euch nie losgehen lassen. Auf das, wir wachen oder schlafen. Ganz gleich, ob wir weiterhin in diesem Körper, in diesem Leib sind oder nicht. Ganz gleich, ob wir immer noch auf Erden bleiben oder schon in den Himmel gekommen sind. Ganz gleich. Auf dass wir wachen oder schlafen. Körperlich lebendig oder schon körperlich tot. Wir zugleich mit ihm leben sollen. Wo wir sind natürlich, wenn wir tatsächlich wiedergeboren, spielt überhaupt keine Rolle, ob ich auf Erden immer noch bin, ob ich im Himmel. Die Seligkeit ist ein mit ihm Leben. An seinem Leben teilnehmen. Wir zugleich mit ihm leben sollen. Das Christsein ist ein zugleich mit ihm Leben. Das Christsein ist nicht ein Versuch von uns, ihm nachzuahmen, Nachbild zu schaffen. Ein zugleich mit ihm Leben. Und wenn für uns das Christsein tatsächlich das bedeutet, ein zugleich mit ihm Leben, wessen Benehmen werden die erkennen? Das Benehmen Christi. Sie werden an uns erkennen, was die damals an Jesus erkennen konnten. Wie Gott ist. Weil er damals zugleich mit dem Vater lebte, sahen die Menschen an ihm nicht ein Nachbild Gottes, sondern ein Ebenbild Gottes. Das ist Christsein. Wir sind nicht aufgefordert, ein Nachbild Jesus der Welt zu offenbaren, sondern ein Ebenbild von Jesus. Sein eigenes Bild durch uns offenbart. Das ist ganz anders, ganz anders. Das ist kein Nachahmen, Nachmachen. Sonst hätte Gott uns als Affen geschaffen. Das ist, wenn wir sprechen, kein Echo von Gott, sondern seine Stimme durch uns erkannt von unseren Mitmenschen. Eine Stimme oft in der Wüste, aber die Menschen erkennen, er spricht mit Autorität. Er hat was zu sagen und hat das Recht, es zum Ausdruck zu bringen. Das ist Normalität. Das war die Autorität, die Jesus ausübte zu jeder Zeit. Die Autorität von dem Herrn Jesus Christus als Mensch auf Erden stammte nicht aus der Tatsache, dass er dem Vater und dem Heiligen Geist gleich war in der Dreieinigkeit der Gottheit. Daher stammte seine Autorität nicht. Die Autorität mit Jesus sprach, stammte aus der Tatsache, dass er sich zu jeder Zeit der Herrschaft von dem Vater untertan war. Ohne ihn kann ich nichts. Schau mich an, so erkennst du die Tatsachen, des Daseins meines Vaters in mir innewohnen. Du erkennst an mich, mein Vater im Gang, seine Wirksamkeit, nicht meine, um seinen Willen. Seine Wirksamkeit durch mich hindurch. Ich bin Mensch. Mensch, wie ich als Gott, wie ich als Gott den Mensch geschaffen habe. Der für uns gestorben ist, auf das wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben sollen. Und alle Menschen werden an uns erkennen, mit wem wir leben. Mit ihm identifiziert. In der Anerkennung seiner Herrschaft über uns. Als der Schöpfer über die Schöpfung. Das ist einfach Christ sein, nicht Superchrist, nicht Supermensch. Hier ist Normalität. Johannes Evangelium, Kapitel 10, Vers 9. Johannes Evangelium. Kapitel 10 und Vers 9. Ich bin die Tür. Durch eine Tür geht man entweder hinein oder hinaus. Was für eine Tür war Jesus? Die Tür, die einzige Tür. Ich bin die Tür. So jemand durch mich eingeht, der wird selig werden. Und wird ein- und ausgehen und weiterfinden. Wohin, wenn wir durch diese Tür gehen? Vers 11. Ich bin gekommen. Die Tür. Dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Warum brauchen wir eine Tür? In das Leben hineinzukommen. Woher? Aus dem Tode. Hier ist die Wiedergeburt. Eine neue geistliche Erschöpfung. Ihr werdet aus dem Tode in das Leben hineinkommen. Wenn du zu mir kommst, ich bin die Tür. Es gibt keine andere Tür, durch die du aus dem Tode in das Leben hineinkommen kannst. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, ich bin die Tür. Geistlich tot, von Gott entfremdet, geboren. Dein dringendes Bedürfnis ist, Leben zu empfangen. Und ich bin gekommen, nach dem Willen meines Vaters, für euch Leben zu schaffen. erneutes Leben. Ich bin gekommen, dass sie das Leben in voller Genüge haben sollen, anstatt tot am Leben zu sein. Anstatt immer noch in der Finsternis, im Licht dein Leben zu verbringen. Aber ich bin die Tür. Entweder oder. Bleibst du in der Finsternis, im Tode, oder bist du durch die Tür hineingegangen in das Leben hinein? Entweder oder. Ich kann, als Gott kann ich dich nicht zwingen, durch die Tür zu gehen. Wenn du so möchtest, darfst du natürlich in dem Tode bleiben, in der Finsternis wandeln und verderben. Aber wenn du Lust hast, so wirst du dem Evangelium gehorchen, Buße tun, durch die Tür hineingehen und auch wenn du das nicht verdienst, Leben empfangen, weil ich gekommen bin auf das. Sie das Leben in voller Genüge haben sollen. Ausreichend. Für jede Situation unter allen Umständen. Voller Genüge. Gesättigt. Erfüllt. Am Leben. Herrlich, das ist Evangelium. Ich bin gekommen, dass sie das Leben in voller Genüge haben sollen. Warum brauchen wir Leben? Weil als Nachkommen des Sündenfalles von dem ersten Adam sind wir von Gott entfremdet geboren. Tot. Aber es besteht für jeden Einzelnen unter uns die herrliche Möglichkeit, aus dem Tode in das Leben hineinzugehen. Aber erst durch den, den der Vater gesandt hat, damit wir das Leben haben möchten. Das Leben, für das Gott den Mensch geschaffen hat. Sein eigenes, ewiges, göttliches, geistliches Leben. Das er ursprünglich dem ersten Mensch eingeblasen hat, damit er zu einer lebendigen Seele werden möchte. Das ist Wiedergeburt. Das heißt, in diese zwei letzten Minuten. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. 2. Korintherbrief, Kapitel 5 und Vers 17. Was heißt es? Wenn wir Buße tun, erkennen, dass wir tot geboren sind und dringend benötigen das Leben, das Gott uns geschenkt hat in Christo. Was geschieht? Was bedeutet es? Was wird es im Wort Gottes genannt? Wenn wir durch die Tür gehen in das Leben hinein. 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Neue Freude. Neue Bibel. Neue Botschaft. Und sonst? Lukas 24. Da öffnete ihnen das Verständnis, die sie schon verstanden. 46 sprach zu ihnen, also ist geschrieben, also musste Christus leiden und auferstehen von den Toten am dritten Tage Und das hättet ihr alle
wissen sollen, wenn ihr die Bibel aufgeschlossen hätten und Gott ernst beim Wort genommen. Aber jetzt wisset ihr. Ihr aber seid jetzt, 48, des alles Zeugen. Neue Bibel, eure neue Freude hinzugefügt. Neue Botschaft jetzt, eure neue Bibel hinzugefügt. Und jetzt neue Verantwortung. Diese neue Botschaft hinzugefügt. Ihr seid des allem Zeugen. Neue Freude, neue Bibel, neue Botschaft, neue Verantwortung. Aber bis dahin nicht fähig, diese neue Verantwortung auf sich zu nehmen. In so vielen Worten sagte Jesus, ihr seid immer noch kraftlos. Immer noch entleert. Immer noch geistlich tot. Ihr habt noch nicht, was es fordert, echte, weltweite Zeugen für mich zu sein. Siehe, Vers 49. Ich will auf euch senden die Verheißung meines Vaters. Ihr aber sollt in der Stadt Jerusalem bleiben, bis dass ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Bis dahin seid ihr nicht fähig, noch nicht ausgerüstet zu diesem Dienst, meine Zeuge zu werden. Ihr müsstet was von Gott von oben herab empfangen. Das heißt einfach, ihr müsstet alle auferstehen von den Toten. Ihr braucht dringend eine Auferstehung. Ihr habt noch nicht verstanden, was es bedeutet, evangelisiert zu werden. Ihr seid meine Nachfolger gewesen, sogenannte junge Christi, aber immer noch tot. Ich bin gestorben auf Golgatha, damit ihr wieder auferweckt werden, genau wie ich schon auferweckt worden bin. Aber bis ihr an meinem Auferstehungsleben miterlebt haben, bleibt ihr unfähig. Kirchengänger vielleicht. Ihr könntet euch als Prediger nennen. Ihr habt gepredigt, aber nur, dass Menschen Buße tun sollten. Mehr hast du nicht bewusst. Aber fähig, meine Zeuge zu werden, zum Erdenende, noch nicht. Sieh, ich will auf euch senden die Verheißung meines Vaters, ihr aber sollt in der Stadt Jerusalem bleiben, bis dass ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Ihr müsstet erst an meinem Auferstehungsleben teilnehmen. Ihr müsstet erst wiedergeboren werden. Ihr müsstet erst wieder erzeugt werden.
wieder erschaffen, weil seit dem Sündenfall unter allen anderen Menschen seid ihr alle totgeboren. Ihr konntet nur mir nachmachen. Ihr konntet bisher nur versuchen, für mich was zu tun. Petrus, du hast versprochen, wenn nötig für mich zu sterben. Und dann bist du geflohen. Als der Kran krähte. Weil du wusstest nicht, Petrus, dass du immer noch tot warst, weil du tot geboren bist. Stillborn. Fleischlich am Leben, geistlich tot. Von dem Leben, das aus Gott ist, Petrus entfremdet. Aber ich bin in diese Welt gekommen, Petrus, um dich mit dem Leben Gottes zu erneuern. Aber Petrus, es ist noch nicht geschehen. Apostelgeschichte, Kapitel 1. Vers 4, in dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Als er Jesus sie versammelt hatte, befahl er ihnen, dass sie nicht von Jerusalem wichen, sondern hatten die keine neue Verantwortung? Ja. Bis zum der Weltende. Mit allen Menschen die frohe Botschaft zu teilen. Aber, sagte Jesus, ihnen, dass sie nicht von Jerusalem wichen. Fange mit dieser neuen Verantwortung an. Nicht. Ihr seid nicht fähig, es zu tun. Dass sie nicht von Jerusalem wichen, sondern warteten auf die Verheißung des Vaters. Welche ihr habt gehört, sprach er, Jesus, von mir. Wann haben die das gehört? Immer und wieder, aber ich sollte euch daran erinnern, was wir gestern gelesen haben im Johannes 14. Bleibe bei dieser Stelle, im ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Aber schnell, Johannes 14. Die Verheißung des Vaters. Johannes 14. Ich will den Vater bitten, Vers 16, und er soll euch einen anderen Tröster, das heißt, anderen Tröster derselben Art, nicht wie in Galater Kapitel 1, ein anderes Evangelium von einer anderen Art. Aber einen anderen Tröster derselben Art geben, der Heilige Geist, dass er bei euch bleibe, nicht vorübergehend, wie ich fahre weg, sondern ewiglich. Als derjenige, der euch versiegelt, als das teuer gekauften Eigentum Christi. Er wird euch bei euch immer bleiben. Wenn er kommt, ist noch nicht gekommen. Er kann und konnte nicht kommen, bis ich verherrlicht bin, zu Rechten meines Vaters. Er konnte nicht kommen, bis ich mein Blut vergossen hatte und die Sündenfrage erledigt hat. Weil Gott kann den Heiligen Geist nur denen schenken, die schon erlöst mit Gott versöhnt sind. Und bis dahin war Jesus noch nicht gekreuzigt. Er konnte noch nicht sagen, es ist vollbracht. Vollbracht war es nicht. Bis er den Heiligen Geist verloren hat, um deinetwillen, um meinen Willen. Gestorben. Gott verlassen. Aber wenn alles erledigt wird, wenn Gott mir die Quittung gegeben hat und ich auferstanden bin von dem Tode, dann kommt der Heilige Geist. Ich will den Vater bitten, er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch. Aber wird zukünftig in euch sein. Noch nicht. Noch nicht. Er ist bei euch, indem er in mir ist, Gott in Christo. Versöhnte die Welt mit ihm selber durch den Herrn Jesus Christus. Er ist bei euch, in mir innewohnend, wodurch mein Vater in mir innewohnend ist, Gott in Christo. Aber bisher ist er nicht in euch. Ihr seid immer noch tot. Von Gott und von seinem Leben entfremdet. Aber ich bin gestorben auf Golgatha oder ich werde sterben auf Golgatha, um das zu ändern. Und es möglich machen für meinen Vater, euch wieder den Heiligen Geist zu schenken, der verloren ging bei dem Sündenfall. Ihr werdet wieder geboren. Von oben herab. Ihr werdet auferstanden von den Toten. Das heißt, ihr werdet Christ werden. Lebendige Menschen, mit Gott bewohnt, von ihm beleibt. An dem Tage werdet ihr erkennen, Vers 20, dass ich in meinem Vater bin. Das habt ihr noch nicht erkannt. Aber an dem Tag, Pfingsttag, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Dann geschieht die Wiedergeburt. Dann bist du von oben herab wiedergeboren, wieder geschaffen. Neu erzeugt. Dann werdet ihr endlich befähigt, die neue Verantwortung in die Erfüllung zu bringen. Dann werdet ihr was haben, den Menschen zu sagen. Es ist noch um ein kleines, so wird mich in Vers 19 die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Nach meiner Auferstehung werde ich euch erscheinen. Ihr werdet erschrocken sein, natürlich, wenn ich plötzlich in der Mitte erscheine. Du wirst denken, ich bin ein Gespenst. Was für Unsinn. Gespenst bin ich nicht. Ich bin des Menschensohn auferstanden. Wenn du mich siehst, oben in jenem Zimmer, aber erst muss ich sterben, mein Blut vergießen, dann werdet ihr erquickt werden. Ihr werdet an meinem Auferstehungsleben teilnehmen. Dann wird es möglich sein für mich, euch hinauszuschicken, in alle Ecken der Welt. Weil endlich wirst du was haben, was vernünftig ist, der Welt zu sagen, dass ich gestorben bin, auferstanden bin, wieder in den Himmel gefahren und zu Rechten Gottes sitzen. Apostelgeschichte, Kapitel 1. Wartete auf die Verheißung des Vaters, Vers 4, welche ihr habt gehört, sprach er von mir. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, wiedergeboren, Auferstehung. Das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist, die Wiedergeburt. Die Erneuerung mit dem Heiligen Geist. Gerade deshalb ist der zweite Mensch, der letzte Adam, in die Welt gekommen. Der Geist, der lebendig macht. Ihr braucht es nicht aufzuschlagen, aber euch daran zu erinnern, aus dem 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes und Kapitel 45. Ich bin beinahe da. Aber meine Finger sind nicht nass genug. Wie es geschrieben steht, der erste Mensch Adam ward zu einer lebendigen Seele, als Gott ihm den Heiligen Geist einblies. Und der Mensch, der allererste Mal eine lebendige Seele geworden ist. Wie es geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, war zu einer lebendigen Seele, aber der letzte Adam, woher ist er? 47, der andere Mensch, Jesus, ist der Herr vom Himmel, vollkommen geboren. Nicht still geboren, sondern am Leben geboren, Gott leibhaftig, Gott war in Christus. Der letzte Adam zum Geist, der da lebendig macht. Jesus ist in die Welt erschienen, um der Lebendigmacher zu werden. Er macht lebendig. Wie macht er lebendig? Aufgrund seiner Erlösungstat, auferstanden von dem Tode zu Pfingsten, an dem Tag kam er wieder durch sein Dasein in ihren Herzen, ihnen das Leben zu schenken. Sein Leben, ewiges Leben, Gottes Leben. Das Leben, für das Gott den Mensch geschaffen hat. Das Leben, das der Mensch aus dem Tierreich erhebt. Und zu dem er wieder zurückgegangen ist, an dem Tag, wo der erste Adam gefallen ist. Wenn eine Öllampe das Öl verliert, ist das Öllampe nutzlos. Aber um eine Öllampe wieder gebrauchbar zu schaffen, muss man Öl wieder eingießen. Deshalb ist Jesus auf Golgatha gestorben. Um die Sündenfrage zu erledigen, damit Gott wieder gefallene, totgeborene Menschen erneuern möchte mit dem Leben, das verloren ging bei dem Sündenfall. Weil des Menschen Geist ist eine Leuchte des Herrn, aber braucht das Öl, um zu leuchten. Und gerade konnte natürlich die junge Christi nicht hinausgehen, um das Evangelium zu verkündigen, bis sie selber verstanden, was es bedeutet, mit Gott erst versöhnt zu werden durch das Blut Christi und zweitens wiedergeboren zu sein durch das Leben Christi. Aber jetzt ist möglich, für sie zu empfangen, was ihnen versprochen wurde, von dem Jesus ihnen gesagt hat. Johannes hat mit Wasser getauft, aber das schenkt niemand geistliches Leben. Das war nur ein Wahrzeichen, wie es im Wort Gottes steht, der Buße. Aber keine Erquickung, keine Auferstehung, keine Wiedergeburt. Er hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Dann geschieht Wiedergeburt. Dann wird er erquickt. Dann wird ihr wieder am Leben, Teilnehmer an dem Leben Gottes. Wieder erneuert. Eine neue Erzeugung. Wieder gebrauchbar. Zu dem Zweck, zu dem Gott den Mensch geschaffen hat. Ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Ihr werdet, Vers 8, die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das ist nicht nur eine Kraft, sondern das ist jemand. Jemand, durch den wir die Kraft empfangen. Gott, der Heilige Geist. Durch den der Vater in dem Sohn gewohnt hat und der durch den der Sohn jetzt in uns wohnt. Und wer den Geist Gottes nicht hat, der ist nicht sein. Keine Wiedergeburt, keine Auferstehung. Da er solches gesagt hat, ward er aufgehoben zusehends und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Sagte Jesus, ihr müsst warten, bis das geschieht, wozu ich gestorben bin und auf das ich auferstanden bin. Damit ihr was zu haben werdet, euren Mitmenschen. Dann werdet ihr ein echtes Evangelium verkündigen. Nicht nur zur Buße, und verändern deine Wege. Unmöglich, für eine Lampe ohne Öl zu leuchten. Menschen brauchen nicht nur Buße zu tun, sondern erquickt zu werden. Das Leben Gottes ist dringend nötig. Für diejenigen, die den Wunsch tatsächlich haben, für Jesus zu leuchten. Licht in diese dunkle Welt hineinzubringen. Petrus und die anderen haben was gelernt. Von der Zeit an sind sie völlig umgewandelt Menschen. Der Petrus erzählt davon in seinem ersten Brief. Erster Petri-Brief in Kapitel 1. Die zwei allerwichtigsten Entdeckungen, die Petrus gemacht hat. Erster Petri-Brief. Kapitel 1 und Vers 18. Erster Petri-Brief. Kapitel 8. Nicht Kapitel 8, Kapitel 1, Vers 18. Wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid. Eure Seligkeit ist nicht zu kaufen, nicht zu verdienen. Wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem eitlen Wandel nach väterlicher Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi. Wer spricht? Derjenige, der damals versucht, das Blutvergießen Christi auf Golgatha zu vermeiden. Er sagte, nein. Aber jetzt hat Petrus was gelernt. Mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen, unbefleckten Lammes, der zuvor ersehen ist, Herr der Welt Grund gelegt war, aber offenbart zu den letzten Zeiten, um euretwillen. Petrus hat eingesehen, worum es ging, als Jesus da hing auf einem römischen Kreuz. Planmäßig, zuvor ersehen, er der Welt Grund gelegt war, durch den, der gehorsam gewesen ist bis zum Tode. Die ihr durch ihn glaubet an Gott, der Gott ihn auferweckt hat. Derjenige, der damals den Frauen gesagt hat, Märlein, Märlein, er ist tot. Etwas ist bei dem Petrus geschehen. Er kennt jetzt, dass Jesus planmäßig sein Blut vergossen hat. Er kennt jetzt, dass Gott ihn auferweckt hat von dem Tode. Er ist zu einem ganz neuen Mensch geworden. Natürlich. Jesus hat ihm das Verständnis geöffnet. Die ihr durch ihn glaubet an Gott, der ihn Gott auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, auf dass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott haben möchtet. Als die da, Vers 23, wiedergeboren sind. Meinst du, dass eine Wiedergeburt geschehen? Ja, stimmt, sagt Petrus. Natürlich. Endlich habe ich eingesehen, warum Jesus gestorben ist. Damit wir mit Gott versöhnt, begnadigt, an seinem Auferstehungsleben teilnehmen möchten und ihn losgehen lassen in die Welt. Genau wie der Vater in ihm tätig gewesen ist, soll Jesus jetzt in uns tätig sein. Ich sage, es ist so klar, sagt, so logisch, so einfach. Wie konnte ich damals so dumm gewesen sein? Kein Wunder, dass ich geflohen habe. Kein Wunder, dass Jesus es mir verboten hat, jemandem zu sagen, dass er Christus sei. Zu plaudern aus meiner Unwissenheit. Jetzt sehe ich ein. Aus die da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da ewiglich bleibt. Des Herrn, 25, des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Evangelium. Das Evangelium. Das geschriebene Wort. Jetzt offenbart. In dem, der das lebendige Wort gewesen ist. Jesus. Wie wurde dann Petrus wiedergeboren? Wann ist geschehen? Steht geschrieben, Vers 3, selben Kapitel, dasselbe Kapitel, Vers 3. Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Zu einer lebendigen Hoffnung. Wie? Durch die Auferstehung Jesu Christi. Woher stammt die Wiedergeburt? Nicht durch das Blutvergießen Christi. Das war unbedingt nötig, um mit der Sündefrage fertig zu werden. Aber aus der Auferstehung. Weil die Wiedergeburt ist das Dasein von einem auferstandenen Heiland innewohnend, der mit uns sein Leben teilt und der in uns genauso tätig sein sollte, wie der Vater damals in ihm tätig gewesen ist. Das ist Christsein. Ich bin das Leben. Und sagte der Apostel Paulus, stimmt, und Christus ist mein Leben. Sterben mein Gewinn. Ich bin mit Christus gekreuzigt, mit ihm identifiziert, als er an meiner Stadt starb, auf Golgatha. Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe aber. Doch, verstehe mich nicht falsch, nicht ich. Christus lebt in mir. Christ zu sein? Gott in dir. Genau wie damals in dem endgültigen Mensch, Gott in Christus. Er ist gekommen, ist gestorben, ist auferstanden, uns in unsere Menschheit wieder zu erneuern. Wie erfuhr er die Kraft des Vaters? In jeder Situation sagte Jesus, ohne meinen Vater kann ich nichts. Und er sprach ehrlich. Er meinte, was er gesagt hat. Wie wissen wir, dass er meinte damals, was er gesagt hat? Weil in jeder Situation verbreitete er die Situation, in der er sich fand, und dem Vater einfach sagte, danke. Danke, Vater. 5000 zu speisen, 2 Brötchen, 5 Fische, danke, Vater. Ein Mensch tot 4 Tage tot, Und stanken, der stank. Johannes 11. Er hob sein Gesicht in den Himmel und sagte: Danke, Vater. Ob es 5000 zu speisen mit 2 Brötchen, 5 Fische oder ein stinkenden toten Mensch aufzuwecken. Vater, ich kann es nicht. Ohne dich kann ich nichts. Aber du, Vater, bist derjenige, der es kann. Danke, Vater. Danke. Wie mein Vater mich gesandt hat, sagte Jesus, so sende ich euch. Wie wirst du dann die Kraft schöpfen aus dieser unendlichen Quelle des Daseins von dem Auferstandenen? Sei demütig genug, in jeder Situation zuzugeben, du gerade bist derjenige, der es nicht kann. Und handle, als wenn er derjenige war, der in dir wohnt, der es kann. Und sage ihm, wie Jesus dem Vater gesagt hat, danke. Einfach danke. Danke dem Herrn, aller Zeit. Dann wirst du dem Herrn Jesus Christus, Gott selber, aller Zeit ein Wohlgefallen sein. Wie Jesus war, ein Wohlgefallen dem Vater. Alle Zeit, fortwährend. So wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest. Aber erinnert euch immer und wieder, wenigstens jede 5 Sekunden, warum Jesus gestorben ist und warum er auferstanden ist. Dass du fortwährend sein Leben mit ihm erleben möchtest und ihn losgehen in die Welt, in der er uns gestellt hat. Wir haben was unseren Mitmenschen zu sagen. Derjenige, der damals gestorben ist, ist jetzt auferstanden. Immer mehr. Und sie dürfen aufgrund der echten Buße und einfachen kindlichen Glauben an seinem Auferstehungsleben teilnehmen. Und so wird das Leben ein Abenteuer werden. Jeden neuen Tag. Jeden neuen Tag. So groß wie Gott. Das heißt Christ sein. Nicht Superchrist, nur Christ, vergebene Sünde, begnadigt, erquickt am Leben, Glied seines Leibes auf Erden. Herrlich. Herr Jesus, danke. So einfach, so logisch, so offensichtlich. Du hast die Schuld bezahlt, völlig und für immer. Aber nur damit wir dein Leben genießen möchten. Fortwährend, ewiglich, für immer. Wir möchten nicht weiter berauben, Herr Jesus, was dir gehört. Das Recht in uns, Gott zu sein, wie du damals den Vater ließ in dir Gott sein. Lass uns nie weichen von dieser Einfältigkeit. Du bist unser Leben. Gott in uns. Das hast du verdient. Das haben wir nie verdient. Aber deine Gnade ist es. Und diese Gnade nicht zu genießen, ist dich zu berauben. Dir falsch zu sein. Danke für eine Zukunft, die so herrlich ist, wenn die Zukunft in dir verborgen ist, zu der du uns wieder geschaffen hast, auferweckt hast aus den Toten. Segne diese Menschen, deren Herzen jetzt gebeugt sind in deine Gegenwart. Lass sie hinausgehen, um deinen Sieg zu feiern, dein Leben zu zerstreuen in der ganzen Welt. Segne die unter ihre Familien. Lässt jedermann, jedes Kind, alle, die ihn begegnen unterwegs in dieser Welt, erfahren durch sie, dass du am Leben bist. Das ist das Vorrecht, das du uns anvertraut hast, Reklame zu machen in der ganzen Welt, dass Jesus lebt. Danke, Herr, vom ganzen Herzen. Amen. Vielen Dank.
Ich möchte mich auch bedanken im Namen der Bibelschülung und von der Leitung und wünsche dir von deinem Dienst noch gute Segen und viel Gesundheit.
Das ist sehr freundlich. Danke sehr. Ich wünsche euch eine sichere Heimreise. Und viel zu essen.
Ja, es war ein großes Vorrecht, dich hier zu haben in diesen Tagen. Und ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken. Ich denke, wir hätten uns keinen schöneren Abschluss unseres Semesters wünschen können, als den mit der Botschaft, die wir in diesen Tagen gehört haben, so eindringlich und so herzbewegend. Und ich denke, der größte Dank, den du dir wünschen würdest, wäre, dass wir alle das beherzigen, was deine Botschaft schon seit Jahrzehnten ist, mit der du durch die Welt reist und auch immer wieder nach Deutschland kommst, dass Christus in uns die Dynamik, die eigentliche Dynamik und Kraft des Lebens ist. Vielen, vielen Dank,
vielen Major. Vielen Dank auch. Darf ich euch ein Weihnachtsgabe schenken? Aber ihr müsstet ein bisschen arbeiten. Vier Stellen aufzuschlagen. Nicht jetzt. Aber schreibe diese Stellen auf.